Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen. Ich habe gedacht, ich mache ein bisschen Verkehrserziehung zum Anfang. Ich wollte euch ein Verkehrsschild mit zeigen und wollte mal fragen, wer kennt das? Wer kennt dieses Verkehrsschild? Oder hat schon seine Erfahrung damit gemacht? Kurz ein Handzeichen. Eins, zwei. Ich erkläre es euch mal. Das ist ein italienisches Verkehrsschild und heißt Zona Traffico Limitato. Und dieses Verkehrsschild, auf Deutsch übersetzt, heißt das Zone mit Verkehrsbeschränkung. Und nicht selten sieht man so ein Verkehrsschild in den Großstädten von in Italien. Und das Interessante an diesen verkehrsberuhigten Zonen ist, mach mal das nächste Bild, Rudi. Das ist erstmal ein riesen Schilderwald, der manchmal da steht, für einen Ausländer sehr irritierend. Und die Straße ist voll mit Autos und Verkehr. Und man fragt sich eigentlich, was ist da eigentlich verkehrsberuhigt? Interessant ist, wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, ich musste mich mit diesem Schild beschäftigen. Dieses Schild ist zum Beispiel für Anwohner, also diese Zone ist für Anwohner frei, für Lieferanten, für Autos, die eine bestimmte Berechtigung haben. Manchmal gilt diese Verkehrsberuhigung auch nur in bestimmten Monaten oder sogar bestimmten Tageszeiten. Ist gar nicht so einfach. Sinn dieser Sache ist, dass zum Beispiel in touristischen Großstädten die Innenstadt ein bisschen vom Verkehr verschont wird und die Umwelt auch geschont wird. Das nächste Bild, da sieht man, wie dieser Bereich bewacht wird. Also da sind große Kameras am Anfang und am Ende angebracht. Und jedes Auto, was da durchfährt, wird kontrolliert, ob er diese Berechtigung hat, ist er Anwohner, Lieferant. Und wer diese Berechtigung nicht hat, wird knallhart bestraft. Ich musste das schmerzhaft lernen, wie diese Verkehrsregel funktioniert. Denn nach unseren Flitterwochen auf Sardinien bekamen wir 4 Briefe aus Italien. Ich kann nicht besonders gut Italienisch, aber ich habe verstanden, dass das Rechnungen sind. Und zwar 2 Rechnungen à 200 Euro und 2 Rechnungen à 40 Euro, also fast 500 Euro, die ich da in Rechnung gestellt bekommen habe. Und jetzt fing mein Kampf an. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab mich informiert, ich habe mich beim ADAC schlau gemacht, mir Rechtsauskünfte eingeholt und habe gemerkt, ich bin 2-mal durch diese Straße gefahren, ohne dass ich es gemerkt habe. Vielleicht hat mich das irritiert, ich glaube, ich habe die Schilder überhaupt nicht gesehen. Und habe mir das bei Google nochmal angeguckt, welche Straße war das genau. Und habe gesehen, okay, die Schilder sind da und die Kameras gesehen und so weiter. Aber ich habe mich so geärgert, es ist so unfair. Da ist ein Verkehr in der Straße und die holen mich da raus mit Kamera, die 2-mal 200 Euro, weil ich da durchgefahren bin, 2-mal 40 Euro, weil die Mietwagenauskunft der Polizei da die Auskunft geben musste. Also 500 Euro, ich habe mich so geärgert, ich habe gesagt, das ist so ungerecht, das ist wirklich ungerecht, dass ich da so viel Geld zahlen muss. Und ich habe versucht, die Briefe einfach zu ignorieren. Ich habe gesagt, komm, die sind da in Italien weit weg, ich ignoriere das. Aber nichts, ja, nach ein paar Wochen kam die nächste per Einschreiben und dann kamen Mahngebühren obendrauf und es wurde irgendwie immer ungemütlicher für mich. Ich habe zum Schluss bezahlt, ja, ich habe zum Schluss bezahlt und ich habe gemerkt, es war so ein blödes Gefühl, ich habe mich so hilflos gefühlt, ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, so viel Geld, ich bin nur 2-mal da durchgefahren und ich habe mich geärgert und gesagt, ey, das ist doch nicht gerecht, das ist doch wirklich nicht gerecht, dass ich da so hart bestraft werde, das ist ungerecht. Vielleicht kennt der ein oder andere so ähnliche Situationen, ja, wo man so den Glauben an die Gerechtigkeit verlieren will, wo man sich so hilflos fühlt, so unfair behandelt, ja, wo man wirklich den Glauben an die Gerechtigkeit verliert. Es gibt ja ein Riesenspektrum. Ich glaube, hier war ich sogar im Unrecht. Ja, das italienische Gesetz hatte recht. Aber es gibt ja Situationen in unserem Leben, wo wir merken, boah, das Leben meint es einfach ungerecht mit mir. Mir passieren Dinge, die sind nicht fair. Das ist, warum passiert mir das? Oder sogar, dass Menschen mich ungerecht behandeln und ich mich hilflos fühle, schutzlos, ohnmächtig und eigentlich sage, ey, warum? Und vielleicht sogar, warum lässt Gott das zu? Wo ist Gott? Warum werde ich so ungerecht behandelt? Und viele Christen, damals, als die Gemeinde entstanden ist, eben auch in Thessalonich, die haben das so erlebt, dass sie Situationen erlebt haben, wo das Leben ungerecht war, wo Menschen ungerecht mit ihnen waren. Nicht, weil es ein Knöllchen gab oder sowas, sondern weil sie Jesus lieb hatten. Und weil sie Jesus nachgefolgt sind, hatten sie solche Situationen und haben einfach Unrecht erlebt in ihrem Leben, haben gemerkt, wir können hier nichts machen. Wir werden einfach bedrängt, wir werden verfolgt, weil wir Jesus lieben. Und befanden sich in dieser Situation. Und ich möchte einfach heute so die Frage stellen oder mit der Frage an die Bibel gehen, an unsere Themenreihe. Wie gehen wir damit um, wenn wir solche Situationen erleben, wo Unrecht passiert, wo wir ungerecht behandelt werden, ob es das Leben ist, was einfach ungerecht mit uns umgeht aus unserer Sicht, oder wo Menschen sogar sind, die ungerecht mit uns umgehen, wo wir einfach merken, ob das ein Beruf ist oder ob es ein Streit ist oder Nachbarschaft oder was auch immer. Es ist ungerecht, das ist unfair, aber ich bin hilflos, ich komme da nicht raus. Was mache ich? Wie gehen wir mit solchen Situationen um, auch als Nachfolger von Jesus? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und mir ist da bewusst, dass es ein ganz breites Spektrum gibt. Ja, ich fange an hier mit einem Knöllchen und andere haben vielleicht sogar Situationen, die traumatisch sind und wo sagen, ey, das ist ungerecht. Und ich wünsche mir, dass das Gottes Wort dich in deiner Situation trifft. Ja, vielleicht, wo du merkst, ja, eine Situation jetzt im Kopf hast, wo du sagst, ich fühle mich da ungerecht behandelt, das ist einfach unfair, das Leben ist nicht fair. Da wünsche ich mir, dass Gottes Wort in dein Herz spricht und Gott zu dir redet. Wie gehe ich als Jesus-Nachfolger damit um, wenn die Ungerechtigkeit zum Himmel schreit? Und dazu lese ich den Text aus 2. Thessalonicher, das erste Kapitel. Der zweite Brief, den Paulus an die Thessalonicher schreibt, das erste Kapitel. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wenn wir für euch beten müssen, müssen wir für Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Deshalb stellen wir euch auch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist, und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich möchte so zwei Punkte aus dem Text herausnehmen, die uns helfen können, mit solchen Situationen, wo wir Unrecht erleben als Nachfolger von Jesus, wie wir damit umgehen können. Der erste Punkt ist: Konzentriere dich auf deine Berufung. Konzentriere dich auf deine Berufung. Und der zweite Punkt ist: Konzentriere dich auf das große Bild. Konzentriere dich auf das große Bild. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, der ist ja so von zwei Gebeten umrahmt. Paulus, der betet hier für die Christen. Und dabei geht es ihm hier nicht um irgendwelche zweitrangigen Dinge, sondern er konzentriert sich auf das, was ganz wichtig ist. Der hat so das Ziel der Gemeinde im Blick. Und die Gebete, die umrahmen sozusagen das, was dem Paulus wichtig ist. Am Anfang steht der Dank dafür, dass, Rudi, du kannst gerne auch die nächste Folie schon mal machen. Der Dank dafür, dass die Gemeinde in der Gemeinde Glaube ist, dass die Liebe da ist und dass die Gemeinde geduldhaft und standhaft ist. Und zum Schluss bezieht er sich wieder darauf und betet für die Gemeinde. Am Anfang dankt er dafür und betet zum Schluss dafür, dass der Glaube wächst in der Gemeinde und das, was die Gemeinde im Glauben anpackt, auch passiert und Gott dadurch geehrt wird. Es wäre ja nur zu verständlich gewesen, wenn der Paulus jetzt hier erstmal der Gemeinde so eine Exit-Strategie vorgestellt hätte. Die Gemeinde hat Druck. Ja, da sind Menschen, die der Gemeinde überhaupt nicht wohlgesonnen waren. Menschen, also die Gemeinde als Gemeinschaft hatte Probleme und jeder Einzelne scheinbar auch. Und Paulus hätte ja erstmal sagen können: Hey, zieht euch mal zurück aus der Gefahrenzone raus. Ja, oder hey, ich sage euch mal, was eure Rechte sind, wie ihr damit umgehen könnt. Aber interessant ist, das ist nicht das, was Paulus hier sieht, sondern er freut sich über die Gemeinde, er freut sich über die Christen. Und wenn er an die denkt, dann ist da einfach Freude und Dank da. Und das ist vielleicht für uns erstmal komisch. Heutzutage, wir leben in einer Gesellschaft, wo Komfort und Sicherheit ja zu den grundlegenden Menschenrechten gehören. Und da finde ich es echt interessant, das mal so zu reflektieren, wie der Paulus, was für ihn wichtig ist oder was für ihn und die, wo er sagt, das ist für euch als Jesus-Nachfolger wichtig. Er sagt, euer Glaube wächst und eure Liebe nimmt zu und ihr habt eine Geduld und eine Standhaftigkeit in der Ungerechtigkeit und das ist einfach Grund zum Danken. Und das Wort, was der Paulus hier benutzt für Geduld, das ist nicht irgendwie so ein passives Resignieren und ach ja, es ist alles blöd, sondern dieses Wort zeigt oder wird auch benutzt für einen Soldaten, der im Krieg standhaft so seine Position hält und sich, egal was passiert, dann nicht von seiner Position zurückdrängen lässt. Und das sieht er bei den Christen, dass sie trotz diesem Druck, dem sie ausgesetzt sind, die ihre Position halten, geduldig und standhaftig sind. Und diese Geduld zeigt sich, dass ihr Glaube wächst und dass ihre Liebe zunimmt. Trotz der Verfolgung nimmt der Glaube zu und die Liebe. Ja, Glaube bedeutet, ich halte mich an dem fest, was Gott mir verspricht. Und ich fokussiere mich in dem ganzen Wellen, in dem ganzen Druck von außen, fokussiere ich mich auf Jesus, auf das, was er sagt und halte mich an dem fest, was er sagt und was er mir zusagt. Ich glaube, dass Gott gut ist. Und ich glaube auch, dass Gott es gut mit mir meint, auch wenn die Umstände mir irgendwas anderes vorgaukeln möchten. Und ich glaube, das sagt Gott in der Bibel, ich glaube, dass nichts mich von Gottes Liebe trennen kann. Gott sagt, ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nie im Stich lassen. Ja, ich glaube sogar, dass der Druck von außen dazu beitragen kann, dass meine Freude und den Frieden, den ich erlebe, zunimmt. Dass ich Gottes Frieden und seine Freude erleben kann, sogar in Druck, in Ungerechtigkeit. Der König David im Alten Testament, der hatte auch solche Situationen erlebt, wo Ungerechtigkeit in seinem Leben da war, wo Menschen ungerecht mit ihm umgegangen sind, die ihn wirklich fertig gemacht haben. Und er hat angefangen, seiner Seele zu predigen, also sich selbst zu predigen. Da sagt er zum Beispiel zu sich selbst: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Das ist dasselbe Wort hier wieder. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Die Wahrheit, die in meinem Herzen ist, die beeinflusst mich, wie ich mit Problemen, mit Ungerechtigkeit, mit Druck von außen umgehe. Die Wahrheit in meinem Herzen, die beeinflusst, wie ich mit Problemen in meinem Leben umgehe. Deshalb ist auch so wichtig zu wissen, was Gott sagt, damit ich daran glauben kann. Ich finde, ein tolles Beispiel ist ein Prediger aus dem 20. Jahrhundert, der heißt William Sengster. Und es ist ein tolles Beispiel, wie der Glaube ihn beeinflusst hat, wie er mit dem Leben umgegangen ist, was es ungerecht mit ihm meinte. Auf dem Höhepunkt seiner Predigerlaufbahn bekommt er eine Diagnose vom Arzt, dass er an einer unheilbaren Muskelkrankheit sterben würde. Als erstes hat er seine Stimme verloren, und als er merkte, wie schwerwiegend die Krankheit war, hat er sich vier Dinge vorgenommen. Er hat sich vorgenommen: Erstens, ich werde mich nie beschweren. Zweitens, ich werde zu Hause fröhlich sein. Drittens, ich will die schönen Dinge in meinem Leben schätzen lernen. Und viertens, ich will versuchen, die Krankheit zu meinem Gewinn werden zu lassen. Und die Menschen, die ihm begegnet sind, die haben das bezeugen können, dass der trotz seiner Krankheit, trotzdem, wo eigentlich alles dagegen, wo man sagt, hey, du bist gerade am Höhepunkt deiner Karriere, trotzdem konnten Leute bezeugen und sagen, er ist ein fröhlicher, zielstrebiger und extrem geduldiger Mensch. Und so eine Standhaftigkeit, wie der William Sengster gezeigt hat, ist eine Folge von seiner Geduld, von seinem Glauben gewesen. Und Paulus freut sich auch über die Liebe, die da wächst bei den Christen, trotz dem Druck von außen. Ich möchte einfach eine Geschichte erzählen, eine Alltagsgeschichte von einem amerikanischen Missionar, der hier in Deutschland Gemeinde gegründet hat. Roger Pugh heißt er und ist heute als Professor in einer theologischen Universität in den USA tätig. Der erzählt von seiner Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter hat ihm und seiner Frau das Leben zur Hölle gemacht. Sie konnte das scheinbar nie verarbeiten, dass er sozusagen ihre Tochter weggenommen hat. Sie hat schlecht über ihn geredet und hat ihm das Leben wirklich schwer gemacht. Und er hat versucht mehrmals, mit ihr irgendwie wieder klarzukommen, sich mit ihr zu vertragen. Es hat nicht geklappt. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich will lernen, und hat Gott gebeten, hilf mir das zu lernen, diese komplizierte Frau zu lieben. Und er war sich bewusst, das wird eine Einbahnstraße sein. Er wird keine Liebe zurückbekommen. Und er hat angefangen, das Haus von ihr zu renovieren und hat ihr geholfen, da wo sie Hilfe brauchte. Später wurde sie krank und sie haben sie zu sich genommen und sie musste rund um die Uhr gepflegt werden. Seine Frau hat die Tagschicht übernommen, er die Nachtschicht. Und er ist bis zu 10-mal nachts aufgestanden und hat sie aufs Klo getragen. Und zum Schluss lag sie im Krankenhaus kurz vor ihrem Tod. Und da hat er mit seiner Schwiegermutter am Bett gesessen, hat ihre Hand genommen und hat ihr Lieder vorgesungen, aus der Bibel vorgelesen. Und das Schöne ist, was er erleben durfte, ist, dass sie kurz vor ihrem Tod noch diesen Satz gesagt hat. Und er sagte, das war für mich wie ein Edelstein, den mir meine Schwiegermutter noch gegeben hat. Da sagte sie, hat seine Hand genommen und gesagt, du bist der beste Schwiegersohn der Welt. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass der Druck von außen war, die Frau ist wirklich ungerecht mit ihrem Schwiegersohn umgegangen. Und er hat sich entschlossen, ich liebe. Er hat sich auf seine Berufung konzentriert und gesagt, meine Berufung ist nicht zurückzuschlagen, ist auch nicht zu resignieren, sondern meine Berufung ist, ich will lieben. Und das ist das, was der Paulus der Gemeinde hier so zuruft. Konzentriert euch auf eure Berufung, auch wenn der Druck da ist und zunimmt. Eure Berufung ist, euer Glaube soll zunehmen und die Liebe soll zunehmen. Dann lebt ihr eurer Berufung würdig. Und dann wird Jesus verherrlicht. Der Paulus, der staunt hier über die Standhaftigkeit und ermutigt sie, trotz der Herausforderungen, dass die Liebe und der Glaube zunimmt. Dass sie sich auf Jesus fokussieren, an dem festhalten, was Jesus zusagt und einfach wie so ein Soldat standhaft lieben. Das Zweite, was Paulus, wo er ihnen einen Tipp geben möchte, sich trotz den Ungerechtigkeiten drumherum, wie sie damit umgehen sollen, ist, konzentrier dich auf das große Bild. Er hat gemerkt, wahrscheinlich, das merken wir ja auch, wenn eine Ungerechtigkeit da ist, wenn Probleme da sind, dann duckt man sich und konzentriert sich so sehr darauf und verliert so den Blick für das Großganze. Und er ruft den so zu, Jesus wird wiederkommen. Und das ist genau so ein Fakt, an den wir glauben dürfen, wie dass wir daran glauben, dass Jesus geboren worden ist, dass Jesus auf dieser Welt gelebt hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Genau so ein Fakt, der auch zum Evangelium dazugehört, das so ein Gesamtpaket ist, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Und zwar genauso, wie es in der Bibel beschrieben wird. Können wir die nächste Folie mal sehen? Genau. Jesus wird sich offenbaren. Da werden drei Dinge beschrieben, hier in unserem Text, wie das aussehen wird. Er wird vom Himmel herkommen, mit den Engeln seiner Macht, also wird der ganze Armee von Engeln werden ihn begleiten und in Feuerflammen. Damals haben viele Christen das nicht verstanden, dass dieses Baby, was da in der Krippe liegt, dieser Schwache, der am Kreuz stirbt, das soll der Retter sein. Das verstehen heute auch viele Menschen nicht, dass das der Retter sein soll, der da am Kreuz gestorben ist. Aber beim nächsten Mal, wenn Jesus auf diese Welt kommen wird, wird es anders aussehen. Da wird Jesus nämlich mit Macht kommen, vom Himmel her, mit seinen Engeln und in Feuerflammen. Und jeder wird ihn sehen, also wird keiner verpassen, jeder wird ihn sehen. Und in Philippa steht, dass jedes Knie, also jeder Mensch, wird sich vor ihm beugen und anerkennen, dass er wirklich Gott ist. Und er wird diesmal als gerechter Richter kommen. Können wir die nächste Folie mal sehen? Es wird nämlich zwei Gruppen geben und es werden zwei Reaktionen geben und zwei verschiedene Auswirkungen. Also Jesus wird kommen und dann gibt es einmal die Bedränger, wie Jesus mit ihnen umgehen wird. Da sagt der Paulus, über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Er wird dir zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus anzunehmen. Die Strafe wird ewiges Verderben sein, so dass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Und dann sagt er denen aber auch, die jetzt gelitten haben, euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns Ruhe geben. Er wird von denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt und bewundert werden. Also Jesus kommt, alle werden ihn sehen und es wird zwei Gruppen geben. Die einen, die werden Angst haben und es wird ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis für sie sein. Das sind nämlich die den Christen das Leben schwer gemacht haben und wo es manchmal so aussieht, als ob die Oberhand haben. Aber dann sagt er den Christen zu, das Kapitel ist noch nicht fertig geschrieben. Jesus wird kommen und dann werdet ihr Ruhe erleben. Dann wird Gott euch Ruhe geben und ihr werdet euch freuen, wenn Jesus kommen wird und werdet ihn bewundern und ihn ehren. Und warum ist das so wichtig, das im Blick zu haben? Warum ist es wichtig, dass es ein gerechtes Gericht geben wird? Nämlich das zu wissen, dass es ein gerechtes Gericht geben wird, hilft uns, nicht bitter zu werden. Also wenn wir heute so sehen, dass vielleicht manchmal ungerechte Menschen irgendwie Erfolg haben und wir, die wir Gott dienen möchten und es doch gut meinen und es richtig machen und ihm nachfolgen, dass wir ungerecht behandelt werden, dann denkt man, ich bin doch im Recht mit meinem Zorn und wir sind in der Gefahr, so bitter zu werden und zornig und Das raubt uns aber die Freude und das macht uns unbrauchbar, dass wir Jesus nachfolgen und ihm dienen können. Und das ist traurig, wenn das passiert, wo Christen über das Unrecht bitter werden, was passiert und eigentlich aus ihrer Berufung rausfallen, die Jesus für sie hat. Und deswegen gibt Paulus denen den Blick hier und sagt, hey, das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Setzt eure Berufung nicht aufs Spiel, und dann guckt so auf den Schluss, auf das Ende. Und ich möchte euch eine Geschichte so zum Schluss vorlesen, wo ich das klasse fand, wie das jemand erlebt hat. Ein Missionar, der Gott mehrere Jahre lang treu gedient hatte, kehrte auf dem gleichen Schiff nach Hause in die USA zurück, auf dem der Präsident nach einer Kurzvisite in Afrika heimkehrte. Für den Präsidenten gab es eine beeindruckende Willkommensfeierlichkeit, aber niemand war gekommen, um den Missionar willkommen zu heißen. Er fühlte sich dadurch sehr verletzt und beklagte sich bei Gott, dass der Präsident nach einem Kurztrip mit einem solchen großen Fest begrüßt wurde, während er nach so vielen Jahren des aufopferungsvollen Dienstes überhaupt nicht begrüßt worden sei. Dann merkte er, wie Gott ihm sagen wollte: Aber du bist doch noch gar nicht zu Hause angekommen. Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Das ist wichtig, dass wir das im Blick haben, dass auch da, wo Ungerechtigkeit in unserem Leben passiert, das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Wir sind noch nicht zu Hause. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und Jesus kommt aber und wird gerecht richten. Er wird für Gerechtigkeit sorgen, auch wenn wir das heute noch nicht erleben. Wie gehen wir um mit Ungerechtigkeit in unserem Leben als Jesus-Nachfolger? Erstens, konzentriere dich auf deine Berufung. Unsere Berufung ist es, geduldig wie ein Kämpfer im Kampf unsere Position zu halten und zu glauben, was Jesus uns zusagt, uns auf Jesus auszurichten, zu fokussieren und das in Anspruch zu nehmen, was er sagt. Nämlich das, was in unserem Herzen ist, das bestimmt unsere Reaktion, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Also such dir, frag Gott oder bitte ihn, dass er dir Dinge gibt, an denen du dich festhalten kannst, an die du glauben kannst. So lebst du in deiner Berufung oder wir als Gemeinde in unserer Berufung und verherrlichen Jesus so. Zweitens, konzentriere dich auf das große Bild. Jesus wird als gerechter Richter wiederkommen und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Zu wissen, was kommt, hilft durchzuhalten, unsere Berufung treu zu bleiben. Zu wissen, was kommt, hilft durchzuhalten, unserer Berufung treu zu bleiben. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.